was ihr an mir seht. Stammt aus Rosenheim. In Israel bzw. in Jerusalem war es richtig kalt. 2 von 4 Tagen haben wir gefroren. Zumindest wer nicht die richtigen Klamotten dabei hatte. Das Thermometer fiel auf 8 Grad. Plus kalter Wind. Plus auch sonst nicht besonders schön mit Regen. Also das Wetter hat nicht das hergegeben, was Israel normalerweise verspricht. Aber es war dennoch sehr schön. Es war ich habe es vorhin zu jemandem gesagt, eine brave Gruppe, keiner hat gemeckert. Und viele waren ja das erste Mal da und haben genossen, was sie erlebt haben. Es ist schon etwas Besonderes, an den verschiedenen Orten zu sein, wo Jesus gelehrt und gewirkt hat, wo die Apostel waren. Und dann schließlich in Jerusalem an der Westmauer zu sein, das ist der letzte Teil des ehemaligen Tempels, auch Klagemauer genannt. Oder im Garten Gethsemane, sich zu bewegen, und es ist berührend. Allerdings haben wir festgestellt, wir haben ein bisschen erzählt an einem Abend, wie geht's dem Einzelnen? Und meine Frau und ich, wir haben so den Anfang gemacht und haben erzählt, wie es uns am Anfang ging. Wir waren tiefst berührt und es hat etwas in unserem Herzen wirklich verändert. Das war in der Art und Weise nicht bei jedem. Und da mussten wir eben wieder feststellen, wir sind alle ganz unterschiedlich. Wir reagieren tatsächlich alle unterschiedlich auf die verschiedenen Dinge. Aber jeder hat hier etwas mitgenommen und wurde letztlich natürlich auch berührt. Meine Vorstellung war so, dass vielleicht mancher radikal schon verändert ist. Das ist nicht der Fall. Ja, wie es ja auch mit dem Leben mit Jesus ist. Ich kam zum Glauben und es war sofort eine radikale Veränderung, dass meine Frau mich anguckt und sagt, was ist denn mit dir los? Ja, ohne dass ich noch ein Wort gesagt hatte. Aber viele, die beginnen einfach an einem Punkt und es wächst dann Stück für Stück. Und so ist jeder anders. Wir können niemanden in eine Schublade stecken. Aber alles in allem, wie immer, Israel ist eine Reise wert, ihr Lieben. Wir planen irgendwann die nächste Reise, vielleicht in 1,5 Jahren, im Herbst nächsten Jahres, möglicherweise auch eine Türkei-Reise auf den Spuren des Apostels Paulus. Da vertieft man Dinge nochmal, sich in der Geografie zu bewegen und zu sehen, wo hat es stattgefunden. Man kann Dinge ganz anders einordnen. Und auch heute Morgen möchte ich euch einige Bilder zeigen, allerdings nicht aus dem gesamten Israel, sondern nur von einem ganz kleinen Stück. Darf ich mal die erste Präsentation sehen? Genau. Das ist Banyas. Banyas ist bei Caesarea Philippi, das sagt euch etwas. Ne? In Caesarea Philippi fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich sei? Und Petrus sagt ihm dann, ja, also Johannes der Täufer oder Elia der Prophet oder weiß ich nicht. Was sagt ihr, sagt Jesus dann? Ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat hier stattgefunden. Und das, was wir da unten sehen, darauf kommt es mir eigentlich an heute Morgen, das ist einer der Quellflüsse des Jordan. Hier beginnt der Jordan. Und am Jordan sind wir entlang gefahren. Kann ich mal das nächste Bild sehen? Das ist etwas weiter unten. Der Jordan fließt ja hinunter vom Hermongebirge Richtung See Genezareth und ist der Hauptzufluss des Sees Genezareth. Und das ist jetzt die andere Seite, wo er unten wieder herausfließt, nach etwa 1-2 Kilometern. Das sieht der Jordan dann so aus. Jordan ist ein sehr kleiner Fluss, nichts Großes. Manche Bäche sind bei uns größer. Aber es ist trotzdem sehr interessant, dort zu gehen. Nächstes Bild. Das ist nochmal eine andere Perspektive und gleich das nächste Bild. Hier wirkt er sehr, sehr schön. Das ist eine künstlich angelegte Taufstelle, die jetzt jahrzehntelang benutzt wurde. Hier auf der Seite, da stehen dann die Täuflinge und gehen dann ins Wasser und werden dann dort getauft. Dieser Ort heißt Yadenit. Nächstes Foto. Nochmal andere Perspektive und nächstes Foto. Hier ein paar Leute von unserer vorletzten Reise. Ja, da erkennen sich gleich ein paar. Gell? Die rothaarige Dame hier zum Beispiel. Ja? Oder hier hinten, die Helga, hier die Lissi. und hier rückwärts die Isabel noch. Ja, die waren schon getauft. Die wollten nur mal ihre Füße in den Jordan stecken. Ja. So, nächstes Foto. Das hier jetzt ist die neue Taufstelle, aber in Wirklichkeit die ganz alte Taufstelle. Denn etwa hier war es, wo Jesus getauft wurde. Es ist ganz in der Nähe von Jericho. Jericho ist ein Gebiet, das ist total Wüste. Jericho selber ist grün, es ist angelegt. Aber hier fließt der Jordan buchstäblich durch die Wüste. Nur hier an den Ufern ist ein bisschen Bewachsung. Wenn man dann aber oberhalb der Uferböschung ist, ist nur Wüste, sonst nichts. Ja. Und das ist die Stelle, die sie vor 4 oder 5 Jahren neu eröffnet haben. Das ist bereits Jordanien auf dieser Seite. Ja, der Jordan trennt das Land ja. Auf der einen Seite westlich liegt Israel, östlich davon ist Jordanien. Und hier unten haben sie eine neue Stelle gebaut, wo viele, viele Leute hinkommen. Jetzt hier nicht, diese Fotos sind jetzt neu, aber ich habe noch etwas von der letzten Reise. Zeig dir mal das nächste Bild. Hier war eine Gruppe auf der vorletzten Reise, orthodoxer Christen aus Russland, die hier zur Taufe ins Wasser steigen. Nächstes Bild. Hier kommen die Männer wieder raus und die Frauen gehen rein. Muss alles seine Ordnung haben. Nächstes Foto. Hier wird eine Frau getauft von einem orthodoxen Priester. Nächstes Foto. Hier ein Mann. Und nochmal eins. Das ist eine brasilianische Gruppe, da geht es wieder ganz anders. So, und noch eins. So könnte es ausgesehen haben, als Jesus sich taufen ließ. Hier sieht man römische Soldaten. Und hier kommen die Leute. Und hier draußen sieht man jetzt nicht stehende Massen, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Das ist ein Bild aus einem Film natürlich. Ja. So ähnlich schaut es jetzt eben auch aus. Das ist die Stelle, wo Jesus getauft wurde. Das gibt es mir mal noch. Ja, lasst es mal noch. Im Frühjahr und bis in den späten Herbst hinein kommen ganz, ganz viele Gläubige dorthin, um sich taufen zu lassen. Und hier ist es schon kurz aufgefallen, die Tauftraditionen, die man dort sieht, die Art und Weise, wie sich Leute taufen oder taufen lassen, ist durchaus unterschiedlich. Normalerweise steht ein Täufer im Wasser und der Täufling geht hinein und wird dann von diesem Täufer getauft. Das heißt, er lässt sich taufen. So war es damals bei Johannes dem Täufer und so ist es auch heute in den allermeisten Fällen. Orthodoxe Gruppen aber, da gibt es manche Gruppen, da taufen sich die Gläubigen selbst. Der Gläubige geht ins Wasser, steht alleine dort und taucht sich dann selbst unter. Das kannst du hier beobachten. Manche tauchen einmal ins Wasser unter und manche gleich dreimal hintereinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wie auch immer. Und wieder andere, wie diese brasilianische evangelikale Gruppe, die taufen direkt als Gruppe. Sie legen ihre Arme auf die Schulter des Nachbarn, bis sich ein Kreis bildet. Und wenn der Ring dann fertig ist, dann tauchen sie gemeinsam unter und taufen sich so. Aber alle diese Täuflinge haben eins gemeinsam. Sie kommen und lassen sich taufen, weil sie an Jesus als ihren Erlöser glauben. Und weil durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Leben für sie begonnen hat. Und das drücken sie aus in der Taufe. Es hat etwas Neues begonnen. Das Alte wird begraben in der Taufe. Und wenn sie dann herauskommen aus dem Wasser, folgen sie dem Herrn Jesus. Das ist der erste Schritt in der Nachfolge. Auch Jesus selbst kam einst tatsächlich an diese Taufstelle. Etwa da war das. Aber er ließ sich nicht taufen, weil er es nötig hatte. Er hat es nicht nötig gehabt. Taufe ist ja für solche, die Buße getan haben, die umgekehrt sind von einem Leben ohne Gott und die sich jetzt Gott zugewendet haben. Jesus war aber kein Sünder. Er hatte nicht nötig, getauft zu werden, wie es dann auch Johannes zu ihm sagt, als er ins Wasser steigt. Und trotzdem reihte er sich in die Menge derer ein, die auf den Ruf des Johannes hin umgekehrt sind. Plötzlich steht er mit diesen Leuten, mit diesen Menschen in der Reihe. Und da lesen wir jetzt in Matthäus 3, Vers 1 und 2. Dort heißt es: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. So, das war sein Dienst. Er hat zur Buße aufgerufen, zur Umkehr und hat verkündigt, das Königreich ist nahe, der König kommt. Und dann lesen wir in dem nächsten Vers, in Vers 3, und Johannes war der, von dem bereits der Prophet Jesaja sagte. Das heißt, hier spricht der Evangelist jetzt von dem Propheten Jesaja, der etwa 750 Jahre zuvor gelebt hat, in der Zeit der Könige von Könige Usia und Asa und Hiskia und so weiter. In dieser Zeit hat Jesaja gelebt. Jesaja war einer der wichtigsten Propheten Israels. Und sein Dienst und was er sagte, was Gott durch ihn sagte, wurde in einem Buch niedergeschrieben, in dem Buch Jesaja. Und dieses Buch Jesaja wiederum ist ein Teil des Alten Testaments, ist ein Teil der Tora und wurde zu Zeiten Jesu bereits seit 400 Jahren in den Synagogen gelesen. Als Jesus nach seiner Taufe zurückkehrt nach Nazareth und nach den 40 Tagen in der Wüste, wird ihm dort, als er in der Synagoge ist, die Rolle des Jesaja gereicht. Und er beginnt aus dieser Rolle des Jesaja zu lesen. Und er liest die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen und so weiter. Und am Ende schlägt er das Buch zu oder rollt die Rolle wieder ein und gibt sie dem Diener zurück, heißt es, und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und jetzt regen sich die Leute auf. Und wissen natürlich, das kann nur der Messias sagen, denn auf ihn bezieht sich diese Stelle. Und hier versteht man vielleicht auch, warum sie ihn nicht verstanden haben, weil sie ihn kannten, er war ja aus Nazareth. Jedenfalls, da wurde auch diese Schriftrolle des Jesaja gelesen. Und hier bei der Taufe weist der Evangelist darauf hin und sagt, und Johannes war der, von dem bereits der Prophet Jesaja sagte, also 750 Jahre vorher. Und es wurde gelesen in den Synagogen. Und dann sagt er, was Jesaja sagt. Und zitiert diese Stelle aus Jesaja. Hört, sagt er, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ist das, was Jesaja vorausgesagt hatte über diesen Boten, der da kommen sollte. Ein anderer Prophet, Maleachi, der etwa um 420 vor Christus gelebt hat, spricht ebenfalls über diesen Boten und gibt eine Prophetie über sein Kommen. Und er weiß, sagt ebenfalls im Voraus, dass ein Rufer in der Wüste sein wird. Und er nennt ihn dem Boten des Herrn. Und dass er dem Herrn selbst vorausgeht und sein Kommen ankündigt. Und in Maleachi 3, Vers 1, das ist das letzte alttestamentliche Buch in unserer Bibel, der letzte Prophet gewesen. Dort lesen wir dann, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereitet. Und dieser Bote war Johannes. Und dann geht's weiter. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. So, in dieser Weissagung des Propheten Maleachi geht es um einen Boten, der von Gott gesandt wird. Das ist das Erste, was er anspricht. Um einen Herold, um den Herold des Königs, der dem König vorausgeht und sein Kommen ankündigt und zu den Menschen spricht und ihnen das verkündigt und die Menschen aufruft, sich vorzubereiten, weil der König kommt. Und gleichzeitig wird dann gesagt, dass der König selbst erscheint und alle werden ihn sehen. Johannes der Täufer war dieser Bote, der vorhergesagt wurde von dem Propheten, der Herold des Königs. Das heißt, Johannes selbst war die Erfüllung einer biblischen Prophetie an dieser Stelle. Er war der Rufer in der Wüste. Und jetzt steht Johannes dort im Wasser des Jordan, um all diejenigen, die sein Wort gehört haben und die umgekehrt sind, auf seinen Ruf hin zu taufen. Und plötzlich steht vor ihm der, den er angekündigt hat und möchte selbst von ihm getauft werden. Johannes erkennt natürlich sofort, irgendetwas stimmt hier nicht. Das sind scheinbar vertauschte Rollen. Und deswegen sagt er völlig erstaunt, was, du kommst zu mir? Ich hätte nötig, von dir getauft zu werden. So, die Menschen, die hier in das Wasser stiegen, um sich taufen zu lassen, waren allesamt Sünder. Und die Bibel spricht nicht nur von Sündern, sondern sie spricht von verlorenen Sündern, verloren in Sünde. Sie alle durch die Bank waren unheilbar krank durch die Sünde. Und Jesus kam, um diese Krankheit zu heilen, dass die Sünde nicht ins Verderben führt, sondern dass sie gesunden und heil werden. Und diese Menschen, die hier sich taufen ließen, die waren alle zum Sterben verurteilt. Denn die Strafe für die Sünde ist der Tod, das wissen wir auch. Aber durch ihre Umkehr zu Gott, und die ist im Herzen zunächst einmal geschehen, brachten sie das, was innerlich passiert ist jetzt in ihnen, äußerlich zum Ausdruck in der Taufe. Und sie warfen sich damit in ihrer Taufe auch und in ihrer Umkehr auf den, der allein retten kann, der die Sünde vergibt und der erlässt die Schuld seines Volkes, wie es in einem alten Lied heißt. Und während jetzt viele dort ins Wasser steigen, um sich taufen zu lassen, um Rettung von ihren Sünden zu erbitten, steht der Retter bereits mitten unter ihnen. Darf ich mal die nächste Folie haben? Hier unten ist Judäa, das ist dieses ganze Gebiet westlich des Jordan. Hier ist das Tote Meer, oben der See Genezareth. Der Jordan fließt oben in den See hinein und unten aus dem See heraus, durch das Jordantal, bis er schließlich ankommt unten im Toten Meer. Die tiefste Stelle der Erde. Und auch der Jordan und der See Genezareth ist um die 200 Meter unter dem Meeresspiegel bereits. Und es geht dann immer tiefer hinunter, bis über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. So, hier oben ist Galiläa. Galiläa ist das Gebiet, wo Jesus gerade am Anfang seinen Dienstmittelpunkt hatte. Das ganze Gebiet um den See Genezareth, weiterhin, noch etwas weiter hinauf, alles das ist Galiläa. Hier liegt Nazareth. Zwischen Galiläa und Judäa liegt Samaria. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Stelle, wo Jesus durch Samaria hindurchgeht und an diesen Jakobsbrunnen kommt und wo dann diese Frau kommt und sie gibt ihm Wasser, beziehungsweise er fängt ein Gespräch mit ihr an. An dieser Stelle in den Evangelien wird gesagt, dass die Juden normalerweise nicht durch Samaria hindurchgehen, weil die Samariter nicht die Reinheit besaßen, nach ihrem Verständnis, wie die Juden selbst. So haben sie einen Weg gemacht, entweder hier an der Küste entlang, um nach Judäa zu gelangen oder eben nach Galiläa zu gelangen, oder eben außenrum bis herüber östlich des Jordan, um hinunterzugehen. Jesus ging direkt hindurch nach Samaria, nach Judäa, nach Jerusalem. So, wir lesen jetzt in Matthäus 3, Vers 13. Dort heißt es, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Das heißt, er ist von ganz da oben, von Nazareth, zu Fuß gewandert, hier herunter den ganzen Weg bis nach Jericho. Und etwa 3 Kilometer, 5 Kilometer von Jericho liegt diese Taufstelle. In Markus 1, Vers 9, der Parallelstelle, heißt es: Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. So bis zu dem Zeitpunkt lebte Jesus ausschließlich in Galiläa, in Nazareth. Nazareth ist etwa 35, 40 Kilometer vom See Genezareth, westlich des See Genezareths entfernt. Aber Jesus geht jetzt nicht an den See Genezareth, um sich taufen zu lassen, sondern in das weit entfernte Judäa, an den Jordan, in die Nähe von Jericho, um dort von Johannes dem Täufer getauft zu werden. Das war ein Fußweg von immerhin ca. 140 Kilometer. Das ist schon eine Weile, wenn man da unterwegs ist. Als Jesus getauft wird, war er etwa 30 Jahre alt. Und er lebte bis zu diesem Zeitpunkt, sagt uns das Evangelium, mit seinen Eltern zusammen und wörtlich, ich zitiere, heißt es, und er diente ihnen, bis er ein Mann von 30 Jahren war. In Nazareth kannte man ihn nur als den Sohn des Zimmermanns, der mit seinem Vater zusammen das Baugewerbe ausübte. Niemand hätte ihn dort als Messias erkannt und schon gar nicht als Sohn Gottes. Das, was er bisher in Nazareth tat, eben in dieser ganzen Zeit, waren halt keine Wunderwerke. Er hat dort nichts getan, sondern er arbeitete zusammen mit Josef, seinem Ziehvater und Stiefvater, in seinem gelernten Handwerk, wie es alle anderen auch taten. Sein wahrer Dienst und wer er in Wirklichkeit war, blieb verborgen. Das wusste niemand. Für sie war er immer der Sohn des Zimmermanns. Außer von seiner Geburt, die Geschehnisse um seine Geburt, lesen wir komischerweise von der Kindheit und den Jugendjahren Jesu so gut wie nichts. Nur einmal wird berichtet, dass er mit seinen Eltern als Zwölfjähriger nach Jerusalem geht, zum großen Versöhnungsfest. Und als sie dann wieder nach Hause zurückkehren, nach Nazareth, vermissen sie ihn plötzlich, weil er nicht in dem Pilgerzug mit dabei war. Und sie gehen zurück und finden ihn im Tempel, wo er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein soll, dem sein muss, was meines Vaters ist. Das ist die einzige Geschichte, die berichtet wird aus seinen Kinderjahren. So bis er ein Mann von 30 Jahren ist. Und jetzt kommt er nach Judäa an den Jordan, um sich dort taufen zu lassen. Und beginnend mit seiner Taufe ändert sich plötzlich alles. Wir lesen aus Markus 1 ab Vers 10. Dort heißt es, und sobald er aus dem Wasser heraufgestiegen war, sah er den Himmel offen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus den Himmeln und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Johannes streckt seine Hand aus und deutet auf ihn und ruft laut hörbar für alle, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So, er war der Retter, der sich den Verlorenen gleich gemacht hat. Das war offensichtlich. Und er kam dorthin, wo sie waren, um sie vom Joch dieser Knechtschaft der Sünde zu befreien, dass sie selber niemals abschütteln konnten. Er ließ sich mit den Sündern taufen und beugte sich so tief, um ihnen ihre Last abzunehmen, die sie nicht tragen konnten. Und Jesus wird später zu ihnen sagen, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Sie kamen, um sich taufen zu lassen und warfen sich dabei völlig auf Gott, der die Sünder rettet. Und er kam und ließ sich taufen, um sie zurückzubringen zu Gott. Für die Menschen, die zu Johannes hinausgingen, um sich dort taufen zu lassen, war das kein leeres, religiöses Ritual, sondern es war existenziell und der äußere Ausdruck ihres Herzens, was in ihrem Herzen passiert ist, und einem Retter gegenüber, der sie aus der Knechtschaft der Sünde befreit und der alle die von ihren Todesleiden heilt, die so zu ihm kommen. Deswegen ließen sie sich taufen. Sie wollten errettet werden auch von ihren Sünden. Und so ist die Taufe, ihr Lieben, auch ein Zeichen der Errettung. Es ist wie ein Siegel, das alle empfangen, die sich nicht selbst retten können. auch deshalb befiehlt Jesus allen, die ihm nachfolgen wollen, sich taufen zu lassen. Genauso wie er einst Noah befahl, eine Arche zu bauen, zur Rettung des Lebens. Und dazu lesen wir jetzt einmal aus dem Alten Testament, aus Genesis 6, Vers 5 folgende. Dort heißt es: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen und Trachten der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Das ist die Folge der Sünde. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann in Vers 8: Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Ja, warum? Warum eigentlich? Weil er kein Sünder war? Doch, er war ein Sünder wie alle anderen auch. In ihm war auch dieses Gift der Sünde. Er war nicht vollkommen, dieser Noah. Und dann später lesen wir, er hat sogar gerne einmal einen über den Durst getrunken. Und manchmal sogar einen zu viel über den Durst getrunken. So, die Flut hätte auch ihn weggerafft. Das Gericht erging über das gesamte Menschengeschlecht. Die alte Welt ging mit der Flut komplett unter. Doch Noah fand Gunst in den Augen des Herrn, heißt es hier. Und in Vers 9 lesen wir dann, warum. Weil er nach Gott fragte. Und weil er mit Gott lebte. Weil ihm Gottes Recht am Herzen lag in einer Welt voller Unrecht und Gottlosigkeit. Und deshalb galt er als gerecht in Gottes Augen. Und er fand Gunst in seinen Augen. Wie auch alle die Gunst in den Augen des Herrn fanden, die auf den Ruf des Johannes reagiert haben und umgekehrt waren und sich daraufhin taufen ließen. Und wie auch alle die Gunst in den Augen des Herrn finden, die an den glauben, der die Sünde aufnimmt. Das ist Jesus. Wir finden nicht Gunst, weil wir so gut sind, sondern weil wir Jesus haben und weil wir ihm bitten um Vergebung. Was er gerne tut. Wir lesen weiter in Genesis 6, Vers 13 und 14. Dort heißt es dann: Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen, und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und dann in Vers 17 und 18: Denn ich, siehe, ich bringe eine Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und dann zeigt ihm Gott in den nächsten Versen, was er machen soll, wie er das alles gestalten soll und bauen soll. Und in Vers 22 heißt es dann: Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und im Neuen Testament lesen wir dann bei Petrus in 1. Petrus 3, Vers 20, ich zitiere, von der Geduld Gottes in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. In dieser ganzen Zeit, während Noah jetzt diese Arche baut, und das waren Jahrzehnte, die Bibel spricht von 120 Jahren, während dieser ganzen Zeit war eine einzige Offenbarung der Geduld Gottes. Ja. Er wollte niemanden vernichten und hat darauf gewartet, dass noch mehr zu ihm kommen und noch mehr Menschen nach ihm fragen, um gerettet zu werden. Denn Gott will nicht den Tod der Gottlosen. Will er nicht. Aber er ist gerecht und wird auch das Böse strafen. Aber er will nicht den Tod der Gottlosen. Und so heißt es dann zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 23. Sagt Gott: Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tode des Gottlosen? Hier stand eine Flut bevor. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? So kehrt doch um. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Ihr Lieben, das ist das Herz Gottes. Das ist es. Er hat keinen Gefallen daran, dass Gottlose umkommen. Er hat keinen Gefallen daran, dass eine Flut über das Land und über die Welt ergeht. Sondern es ist die letzte Maßnahme, bevor die Sünde definitiv alles durchdringt und nichts mehr übrig bleibt. Aber er will den Sünder retten. Er straft das Böse, weil er gerecht ist und es tun muss. Es bleibt nicht ungestraft, aber gleichzeitig will er den Sünder retten. Und dann schreibt Petrus fast resigniert, und wir lesen es auch in der Geschichte von Noah selbst, in Genesis 6, dass es am Ende doch nur ganz wenige waren, nämlich nur Noah, seine Frau, seine drei Söhne und ihre drei Frauen. Es war alles, was gerettet wurde. Niemand sonst fand sich, der Gott glauben wollte. Niemand. Und in 1. Petrus 3, Vers 20 lesen wir dann, 8 Seelen waren es, die durch das Wasser hindurch gerettet wurden. Und dann sagt er etwas, und das interessiert uns heute. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, und das ist die Taufe. So, was hat das jetzt mit der Taufe zu tun? Was sagt Petrus hier? Nun, eins kann man ganz deutlich sehen. Für Noah war das Wasser nicht das Rettungsmittel, sondern die Arche. Ja, ist ja klar. Die alte Welt ging mit dem Wasser unter. Das Wasser besiegelte den Tod aller. Da blieb nichts mehr übrig. Alle kamen um, außer die, die in der Arche waren. So, und das Wasser trennt jetzt das Alte von dem Neuen. Das Alte geht um, kommt um in den Fluten, und das Neue wird in der Arche gerettet. Sozusagen ein neues Leben. Durch die Arche sind alle durch das Wasser hindurch gerettet worden. Vom Tod wären alle gestorben. Das heißt, die Arche hatte sie durch das Wasser hindurch gerettet. Das ist das, was Petrus hier sagt. Und Petrus sagt jetzt, das ist ein Bild auf die Taufe. Zur Errettung aller, die glauben. So, wir sehen schon, die Taufe ist doch von größerer Bedeutung, als mancher denkt. Unsere Errettung heißt aber nicht Arche Noah, sondern unsere Arche heißt Jesus Christus, das ist ganz klar. Er ist unsere Rettungsarche. Und wer an ihn glaubt und auf ihn vertraut, der soll ebenso errettet werden, wie Noah in der Arche errettet wurde. Durch das Gericht hindurch. Und wenn wir in ihm sind, wenn wir ihn annehmen, wenn er in uns lebt und wir in ihm, wenn wir an sein Sterben am Kreuz, sein Begräbnis und seine Auferstehung denken und das für uns annehmen, dann haben wir dadurch den Tod überwunden, der in Christus schon geschehen ist. Und wenn wir jetzt in ihm sind und wir getauft werden auf seinen Tod, dann sind wir wie in einer Arche. Und sind geschützt und sterben nicht in Gerichtstod, wie alle Welt, sondern kommen durch, weil er unsere Arche ist. Das ist das Bild, das Petrus hier gebraucht. Ja, die Rettung geschieht in Christus, so wie sie in der Arche geschah. Ein letzter Punkt. Gott befahl dem Noah, eine Rettungsarche zu bauen. Für sich und für alle, die sich retten lassen wollten. Dann heißt es in Genesis 6, Vers 22, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Das heißt, er hat sich unverzüglich an die Arbeit gemacht. Er hat nicht erst mal abgewartet und gesagt, ach, das Wetter ist noch so schön, sieht überhaupt nicht nach Regen aus, kann die Arche ruhig noch ein bisschen warten. Kümmere ich mich später darum? Kann ich später auch noch bauen? Läuft mir nicht davon? Noah, genieße den Tag, genieße dein Leben und lass es dir gut gehen. er nicht gesagt. Ja? Sagen wir manchmal. Er hat es nicht gesagt. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung von Gott empfing über das, was noch nicht zu sehen war, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Als Gott zu ihm sprach und den Befehl gibt, fängt er an zu bauen. Er baute. Da war eine göttliche Weisung und Noah macht sich sofort an die Arbeit. Das heißt, er hat nicht nur geglaubt. Er hat nicht einfach nur das geglaubt, was Gott ihm hier sagt, sondern er tat auch, was Gott ihm befohlen hatte. Er blieb nicht stehen und sagt, Gott, du hast es mir jetzt gesagt, ich glaube dir alles, ich bin ein Gläubiger, ich glaube alles, sondern er tat, was Gott sagte. Ja, und das ist das Entscheidende. Der Glaube allein nämlich hätte ihn nicht gerettet. Auch klar. Denken wir manchmal, Glaube allein rettet. Ja, der Jakobusbrief sagt etwas anderes. Zum Glauben müssen die entsprechenden Werke kommen. Natürlich rettet uns der Glaube. Aber wirklicher Glaube hat Werke, sagt Jakobus. Und in den Werken zeigen wir den Glauben, dass wirklich Glaube vorhanden ist. Ja? Die Aktion kommt. Und wo sie nicht kommt, sagt Jakobus, na, die Teufel glauben es auch. Und zittern. Ja? Sie empfangen keine Rettung dabei. So, es ist schon wichtig, auch zu tun, was Gott sagt. Und hier geschieht es. Noah durfte nicht nur glauben, sondern er musste auch tun, was Gott ihm befiehlt, was Gott gesagt hat. Und wir auch, ihr Lieben. Wir auch. Als Petrus an Pfingsten seine Pfingstpredigt hält, dann lesen wir, es ging den Leuten durchs Herz, mitten durchs Herz, was sie da gehört haben. Und einer fasst sich ein Herz und sagt, Brüder, was sollen wir tun? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So, das bedeutet, warte nicht auf besseres Wetter. Warte auch nicht, weil die Sonne so schön scheint und noch kein Wölkchen am Himmel ist. Das bedeutet, zögere nicht und suche keine Entschuldigungen, etwas nicht zu tun, was Gott ganz klar sagt. Tu, was Gott gesagt hat. Tu es einfach. Schau mal, es ist schon interessant, überall in der Schrift wird die Taufe mit der Errettung verbunden. Ist tatsächlich so. Markus 16, Vers 16 sagt Jesus selbst, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Steht da. Apostelgeschichte 2, Vers 38 haben wir eben gelesen, ich zitiere noch einmal, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Apostelgeschichte 2, Vers 40, 41, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag hinzugetan 3000 Seelen. Da ist die Gemeinde gewachsen, natürlich, weil die Leute sofort reagiert haben. Apostelgeschichte 22, Vers 16, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. In der Taufe werden nicht die Sünden abgewaschen. Aber wenn ich seinen Namen anrufe und ihn um Vergebung bitte, wäscht er mir meine Sünden ab. Und das dokumentiere ich in der Taufe. In Galater 3, Vers 27 heißt es schließlich, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, ihr seid in Christus, wie Noah in der Arche war und gerettet wurde. Schaut mal, es stimmt, Taufe ist nicht Errettung. Aber die Taufe gehört für die Erretteten unbedingt dazu. Taufe ist auch nicht für Leute, die schon einen bestimmten Stand erreicht haben, eine bestimmte Heiligkeitsstufe, die schon besonders heilig sind. Ist es nicht? Na, dann guck dich mal um. Dann hättest du hier vielleicht keinen einzigen Getauften. Aber dennoch sind es alles Heilige in den Augen Gottes, weil sie zu ihm gehören, weil sie ihm nachfolgen. Nicht vollkommen, aber in Christus vollkommen gemacht. So, die Taufe ist der erste Schritt in der Nachfolge. Damit beginnt es. Damit fängt es an. Und zwar für solche, die glauben. Glaubst du an Jesus als deinen Erlöser? Ja, dann lass dich taufen. Schau mal, Jesus ließ sich zu Beginn seines öffentlichen Dienstes taufen. Und am Ende, nach Kreuz und Auferstehung, befiehlt er seinen Nachfolgern, sich ebenfalls taufen zu lassen, wenn sie ihre Reise mit ihm beginnen. Lass dich taufen, sagt er. Das ist der erste Schritt auf dem Weg dem Herrn hinterher, als sein Nachfolger, als sein Jünger. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir getauft wurden. Wir waren ganz jung im Glauben und nach 6 Wochen etwa, irgendjemand hat angesprochen, hat es gelesen, wir haben ja keine Ahnung gehabt. Ja. Wir waren in einem Hauskreis, wo junge Leute waren und der Ernst Rösslein kam dann, war da mit dabei und wir wussten auch nicht so recht, wie lesen wir jetzt die Bibel, wie fangen wir da jetzt an? Und irgendjemand hat vorgeschlagen, na, wir fangen halt in der Apostelgeschichte an zu lesen. Gut. Und das wurde dann gelesen und auch ein bisschen kreuz und quer gelesen und irgendwann kommt jemand drauf, hey, da steht auch was von Taufe. Und ja klar, wir wollen uns taufen lassen, logisch. Das war sonnenklar, wir haben noch keine Ahnung von etwas gehabt. Aber das wussten wir. Wenn die Bibel sagt, wir sollen uns taufen lassen, dann wollten wir uns taufen lassen, weil wir unsere Kindertaufe war unser altes Leben. Damit haben wir uns nicht mehr identifiziert. Wir hatten ein neues Leben jetzt. Ja. Und als Gläubige wollten wir bewusst in dieses neue Leben hineingehen und das auch kundtun durch die Taufe. Im Nachhinein habe ich ein bisschen bedauert, dass wir keinen wirklichen Unterricht hatten über diese Thematik. Deswegen machen wir hier 2, 3 Abende miteinander, um zu wissen, was tun wir hier überhaupt? Was geschieht hier überhaupt? Auf was lasse ich mich denn da ein? Ja. Aber wir haben es einfach getan, wir haben es gelesen und geglaubt und haben unseren Pastor gefragt und der hat eine Taufe angesetzt. Im welcher See? Lerchenauer? Nee, der andere war es. Feldmochinger See. Ah, dazwischen, genau. Mir fällt aber der Name nicht mehr ein. Ja, ja. Wir haben ja um die Ecke gewohnt, direkt am Lerchenauer See, der war es nicht, aber einer weiter, der war es. Ja. Fassanerie See war es. Jetzt haben wir es, okay. Gut. Und es war im Oktober. Und ich gehe normalerweise in kein Wasser, wenn es nicht 25, 36 Grad hat. 26, ja. Als ich untergetauft wurde, ich habe echt gedacht, ich kriege einen Herzschlag. Herr, nimm mich zu dir. Ich komme. Ist ja auch ein schöner Tod bei der Taufe sterben, oder? Aber war nicht. Ich kam wieder hoch. Und das Wetter war auch nicht besonders. Wir haben dann draußen alle gefroren. Und haben uns gewundert, wie schafft es unser nicht mehr ganz junger Pastor, so lange in diesem eiskalten Wasser zu stehen. Nachher, wir alle durch waren, hat er das Geheimnis gelüftet. Er hatte unter seiner Hose, unter seinen Sachen, einen Neoprenanzug an. Ja. Der wusste schon, wie kalt das Wasser bei einer Taufe sein kann. Ja, ja. Jedenfalls, das war für uns der erste Schritt. Als Jünger, nicht als vollkommene Heilige, sondern als Jünger, die noch keine Ahnung haben. Und Jünger sind ja Lernende. Mathetes heißt Lernender, Schüler. Und dann hast du natürlich keine Ahnung, was gibt es alles zu lernen. Und manchmal ist man von Dingen überzeugt, wo man meint, das ist hundertprozentig so. Und du lernst dann aus Erfahrung oder durch eine tiefere Bibelkenntnis, das war gar nicht so. Man lernt erst Gottes Wort kennen, so nach und nach. Ja, und heute sind wir immer noch auf dem Weg, nach 34 Jahren. Das ist mehr denn je, wo du spürst, ausgelernt mit Sicherheit nicht. Es gibt viel zu lernen. Und manches schmerzlich, wo du sagst, Herr, ich möchte das endlich kapieren, ich möchte es lernen. Alles beginnt mit diesem Schritt. Die Bibel zeigt uns, die Taufe ist der erste Schritt. Also, zögere nicht, wenn du noch nicht getauft bist. Ja. Lass mal wirklich alles hintanstehen. Das
sage, Herr, ich will dir folgen. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der soll getauft werden. Und dann geh weiter. Du wirst nach der Taufe auch nicht perfekt sein. Im Gegenteil, du kriegst mehr Licht und erkennst, was alles noch geändert werden muss. Ja, aber es ist gut. Und so gehen wir Stück für Stück mit dem Herrn, ohne diese Fundamente auszulassen. Und wir werden sehen, wenn wir zusammen sind, beim Taufseminar, das gehört zu den Fundamenten des Glaubens, die Taufe. Und wenn wir ein Haus bauen wollen, dann ist es wichtig, dass wir es auf ein richtiges Fundament setzen. Das heißt, die Taufe kommt nicht irgendwann mal, wenn schon alles Mögliche gebaut ist. Und als Fundament dann irgendwie in die Mitte hinein oder obendrauf. Und das Fundament ist das Erste, was gesetzt wird. Und dann folgt alles andere. So, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, okay, das verstehe ich jetzt. Du bist herzlich eingeladen, Dienstag, Mittwoch mit dabei zu sein. Nächste Woche am Sonntag haben wir eine Taufe um 14 Uhr in der Baptistengemeinde. Wir werden Gottesdienst hier haben, morgens. Bringt euch dann etwas zu essen mit. Wir werden hier miteinander essen und dann gemeinsam hinüberfahren und dort unsere Taufe haben. Und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Film zeigen, der auch damit zu tun hat, bevor wir dann diesen Gottesdienst beenden. Kannst du das Licht ein bisschen runterfahren? Wir danken dir, dass du gekommen bist, Sünder zu retten. Herr, dass du nicht den Tod der Gottlosen willst, sondern dass der Gottlose umkehrt und errettet wird. Danke dafür. Danken dir, Herr, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Dass du da bist, nicht fern, sondern nahe. Herr, dass wir dich ansprechen können und dass du uns antwortest. Dass du uns schon längst angesprochen hast und mit uns redest. Herr, und dass du es so deutlich sagst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, und wir wollen hören, was du sagst. Wir danken dir, dass du so gut meinst, Herr, und dass du uns dein Herz geoffenbart hast, Sünder zu retten und Menschen heimzuholen zu dir, dass niemand verloren bleibt. Vater, wir danken dir für dein Wort, das so klar ist und so deutlich, wo du immer wieder zu uns redest. Herr, und auch das in uns berührst, was verhärtet ist und was, Herr, was ablehnend ist und was eigenwillig ist. Danken dir, dass du nie aufgegeben hast, Herr, dass du immer treu geblieben bist, selbst wo wir untreu sind. Herr, dass du immer dem Verlorenen nachgegangen bist, um es zu finden und wieder zurückzuholen. Jesus, wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen, dass du uns nicht antreibst in einer komischen Art und Weise, sondern dass du uns einlädst, Herr, und dass du wirbst, dass wir kommen, aber auch, dass du uns befiehlst, Herr, dass wir dir folgen sollen, weil das unsere Rettung ist. Danke dafür. Jesus, wir danken dir für alles, was du getan hast am Kreuz von Golgatha, dass du dein Leben niedergelegt hast, damit wir uns es nicht verlieren, dass wir ein neues Leben bekommen in dir, weil du unsere Rettungsache bist. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns Verständnis gibst über all diese Dinge. Und du bist da, weil du uns in alle Wahrheit leiten willst, Herr. Und uns Jesus verklärst, uns Jesus zeigst. Danke dafür. Jesus, ich danke dir für jeden, der auf dem Weg ist mit dir, heute Morgen hier ist und Herr, dir folgen will, deinen Willen tun will, Herr, und von dir als Quelle des Lebens lebt. Ich danke dir auch für jeden, den du hinzurufen wirst. Herr, wo du dich offenbarst und zeigst, dass du die Rettung bist, dass du uns ein neues Leben schenkst, Vergebung der Sünden, einen neuen Anfang, Herr. Herr, dass alles das, was zerbrochen ist und was alt ist, nicht mehr sein wird, sondern weil du Neues schaffst, Herr. Danke dafür. Jesus, wir danken dir, dass wir einfach vor dir stehen können, dass wir zu dir kommen können und wissen, dass wir bei dir zu Hause sind. Dass du unser ganzes Leben umfängst. Dass du dich kümmerst. Dass wir nie allein gelassen sind. sondern dass wir dir gehören, Blut erkauft, teuer erkauft. Herr, und dass du achtest auf dein Eigentum. Und Herr, wir danken dir, dass du diejenigen, die mit dir beginnen, Herr, wo du anfängst, dass du die ganz sicher ans Ziel bringst. Herr, und dass dort, wo uns die Luft auszugehen droht, Herr, wo wir nicht können oder wo es schwierig wird, Herr, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass du immer das letzte Wort hast, als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, und darauf bauen wir. Danke dafür. Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Taufe geborgen sind in dir, errettet sind, wie Noah errettet war. Danke, Herr. Und dass du uns heilst und geheilt hast von der tödlichsten Krankheit, die es gibt. Danke. Danke, Jesus. Halleluja. Wir erheben dich, Jesus. Wir danken dir für dein Joch, Herr, das sanft ist, und für deine Last, die leicht ist. Alles andere ist nicht wahr, aber du bist die Wahrheit, Herr. Wir erheben dich und wir rühmen deinen Namen, in dem allein das Heil ist. Danke, Jesus. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Danke, Herr. Amen. Ein letztes noch, ihr Lieben. Der Herr sagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken und die Schwachen. So er beugt sich zu den Schwachen, zu Leuten wie mir und dir. Und wenn wir beginnen, an seine Stärke zu glauben, dann ist unsere Schwäche nicht mehr das Ausschlaggebende, sondern seine Stärke und seine Verheißung. So, wenn du schwächelst unterwegs, beginnend mit der Taufe und dann weiter auf dem Weg, und manchmal, das muss man auch sagen, ist der Weg schon beschwerlich. Es ist nicht wahr, dass es immer leicht ist. Es ist manchmal schwierig. Aber du darfst wissen, dass du in dem Joch mit dem bist, der dich trägt, wenn du nicht kannst. So, und wenn es gar nicht geht, dann wissen wir auch, dann trägt er uns durch. Und letztendlich trägt er uns alle so durch, dass ich am Ende kein Fleisch rühmen kann. Ich hab's geschafft. Nein, er hat's geschafft. Und er bringt uns nach Hause. Ist doch gut, oder? Jawohl, das ist wirklich gut. So, seid gesegnet, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Die Täuflinge und alle, die sich für die Taufe interessieren, sich auch einfach nur informieren möchten, ihr seid herzlich eingeladen, am Dienstag und am Mittwoch mit dabei zu sein. Wir werden dort hinten an den Tischen sitzen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Unser Herr Jesus sei mit euch, sein Heiliger Geist begleite euch, sein Friede sei in euch und ihr freut euch an ihm. Der Herr mit euch. Tschüss, auf Wiedersehen.